Wer hier schon länger zuhört, der weiß, dass ich unter anderem viele Jahre mal als Unternehmensberater gearbeitet habe und auch schon des Öfteren als Startup-Gründer und Unternehmer mein Glück versucht habe. Und außerdem weiß ich aus der großen Podcast-Umfrage, dass hier überdurchschnittlich viele ManagerInnen und UnternehmerInnen sowie Selbstständige zuhören. Und in jedem Unternehmen, egal wie groß oder klein, gibt es immer wieder Herausforderungen, bei der man sich idealerweise die Hilfe von Experten dazu holt. Und glaubt mir, mein heutiger Podcast-Partner hat genau das, Experten. Denn diese Folge wird präsentiert von Things. Und hier kann ich wirklich aus Erfahrung sprechen. Ich habe jahrelang mit den Gründern von Things auf verschiedenen Projekten zusammengearbeitet und die brennen wirklich für gute Lösungen. Die haben quasi die Digitalisierung im Blut und setzen die besten Lösungen in die Tat um. Und das nicht nur in der Strategie, sondern eben auch in der Praxis. Egal ob Startup, kleine, mittelständische oder große Unternehmen, es geht immer um passgenaue und nachhaltige Transformation und die Vorbereitung auf die Zukunft. Und das Schöne, und ich kenne ja wirklich die meisten da, bei Things arbeiten wirklich Menschen, die nicht nur wissen, was sie tun, sondern das auch lieben, was sie tun. Things unterstützt seine Kunden unter anderem in den Bereichen Programm- und Projektmanagement, Prozess- und Anforderungsmanagement und Enterprise Architecture sowie Markt- und Produkt- und Servicestrategie. Und dabei ist Things immer transparent, fair und ehrlich und auch das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. So, und wenn ihr jetzt sagt, genauso einen Partner habe ich gesucht oder ihr sagt, das klingt großartig, für so eine Firma möchte ich arbeiten, dann geht doch mal auf things.company oder schreibt direkt eine Mail an info@things.company. Das findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Things wird geschrieben THINX, also things.company. We make things happen. Vielen Dank für die Unterstützung und jetzt geht's weiter. Werbung Ende.
Man arbeitet in einem künstlerischen Beruf und hat eigentlich so ganz viel Freiheiten auch und irgendwie Zeit, um über, also man muss ja auch wieder quasi neue Ideen schaffen, aber quasi kreativer Beruf in Schichtarbeit.
Der Mann, den ich heute fernmündlich in diesem Podcast begrüße, ist sehr, sehr weit weg. Man könnte ihn in New York vermuten, aber er sitzt warm und trocken in seinem Studio in Berlin und zwar wieder zurück. Und das nicht nur in diesem Podcast, ist der Autor, der Podcast-Host, die rechte und linke Hand von Seth Meyers, Kevin Albrecht. How do you do?
I'm fine. Und ich sag mal so, die rechte und die linke Hand ist schmal drüber, aber es trifft es natürlich ungefähr, ja.
Ja, also es ist ja alles Wahnsinn, was passiert ist. Das letzte Mal haben wir uns in Berlin gesehen und ich glaube, du hast das allererste Mal von der Idee erzählt, dass du das Land verlassen möchtest.
Genau, und tatsächlich ist in deinem Podcast auch diese Idee entstanden und gewachsen, wenn ich eine Zeit lang ins Ausland gehe, und das war damals ja schon geplant, dass ich nach New York gehe, da auch bei einer Late-Night-Show zu arbeiten oder zumindest zu hospitieren, mit dabei zu sein, einen Tag mehr zu sein als nur jemand, der sich ein Ticket kauft und zuschaut, sondern ein bisschen mehr hinter die Kulissen zu gucken. Und das habe ich gemacht.
Ja, aber bevor wir da reingehen, nochmal ganz genau, warum New York? Was ist es? Was ist es, diese Stadt für dich? Ist das...
Also ich dachte, komm, jetzt irgendwie irgendwo hingehen, wo die Sonne scheint und wo man sich dann ganz schlimm mit sich selber beschäftigen muss, das ist ja schrecklich.
Also Bali.
So Bali und dann Bücher lesen und sowas. Oh, nee, das schaffe ich nicht. Und ich dachte, okay, dann nimmst du eine Stadt, wo sowieso ganz viel los ist, wo du dich auf gar keinen Fall mit dir selber beschäftigen musst, sondern sehr viele Eindrücke einfach reinholst. Und das habe ich gemacht. Das war ein sehr schöner Monat, obwohl natürlich, also es waren auch Freunde da und so, und das war alles cool. Aber ich sag's auch jetzt schon, es ist auch manchmal ein bisschen einsam in so einer großen Stadt, wenn man so allein dasteht und so die großen Häuser anguckt und sich so denkt so, ja okay, jetzt habe ich alle großen Häuser einmal angeguckt, jetzt war ich überall mal oben, mal unten, mal in dem Garten, mal da an der Küste. Was mache ich denn jetzt eigentlich nach der ersten Woche? Jetzt lebe ich ja quasi hier, das war schon verrückt.
Hast du dann so angefangen, so soziale Kontakte aufzubauen zu deinen Nachbarn oder versucht so unten der Sandwichmann, dass der deinen Namen kennt oder sowas? Hast du dir besondere Klamotten ausgesucht, damit du wiedererkannt wirst, irgendwie Freunde findest?
Ich kann dir jetzt schon sagen, dass es sehr schwer ist, in New York besondere Klamotten zu tragen, denn alle anderen Leute tragen da sehr besondere Klamotten und du denkst immer nur so, fuck ey, ist ja aus wie der letzte Deutsche hier, wirklich, das, man erkennt mich sofort. Ja, ich habe tatsächlich da auch ein paar Leute kennengelernt. Sehr gut war ich mit der, ich habe über einem japanischen Supermarkt gewohnt und das, also wirklich, also man kennt ja japanisches Essen aus Deutschland, aber das ist nochmal ein anderes Level. Und da, die haben unten in diesem Laden auch noch Ramen gemacht, frisch. Oh. Und mit der Oma, die das gemacht hat, mit der war ich sehr cool, weil ich war alle zwei Tage da und habe mir da Ramen geholt mit Wagyu-Rind.
Ja.
Also es ist ein anderes Leben da.
Ja, aber natürlich $20 wahrscheinlich die Portion.
$14.
Ja, für, ja, du bist ja okay, das ist ja aber auch
das geht okay. Noch.
Das ist
es geht noch.
Aber insgesamt ist es dann so, dass du sagst so ja, okay, ich habe das jetzt einen Monat gemacht. Eigentlich ist es ja noch mal ein bisschen größer als Berlin, aber ich kenne viel weniger Leute, weil das ist so für mich war das so mein Gefühl, so diese Einsamkeit in so einer Großstadt, ne?
Ja, also das ist ja auch das, was ich eigentlich in Berlin auch schätze, dass man eigentlich sehr viele Leute kennt, aber die Stadt auch groß genug ist, um für sich zu sein. Ne? Das ist das Gegenteil von Köln. In Köln gehst du einmal vor die Straße, bist verkatert, siehst 15 Leute von der Arbeit. So, das ist das Problem an Köln. Das hat Berlin zum Glück nicht. Da sieht man nur die Leute halt im Vabali, sieht man halt so seinen Chef nackt und so. Das ist, ja, das klar. Kommt in Berlin vor.
Natürlich.
Ja. Auf Mittwoch während der Arbeitszeit.
Aber für die ZuhörerInnen da draußen, was ist das Vabali? Erklär das mal.
Das Vabali ist der Hotspot in Berlin für, ich kann mal nackt sein und gehe in Saunas und, naja, es gibt auch so, ich glaube, es gibt im Vabali auch so Private Lounges, wo man wahrscheinlich keine Ahnung, einfach so? Mal ein bisschen Zeit zu zweit hat. Ich glaube, es gibt es da, ja.
Aber es ist nicht so ein klassischer Sauna-Club, so wie man ihn aus Köln, aus dem nicht, Bahnhofsviertel kennt.
Nee, es wird nicht vorrangig gebumst, aber
ja. Schön. Ja, gut, apropos gebumst, New York. so, okay, wie kann ich mir das vorstellen? Du hast quasi einen Monat da gebucht, dann hast du natürlich deinen Laptop mitgenommen, weil du arbeitest ja hauptsächlich mit dem Laptop. Mhm. Jeder, der noch nicht weiß, was Kevin als Beruf und Berufung macht, der hört sich bitte die Folge an, die erste Folge mit Kevin. Ich verlinke die auch nochmal. Du bist Autor und natürlich Podcast-Host von dem wunderbaren Podcast, den ich jede Woche zweimal höre. Da muss man sich nicht schämen. Das kannst du natürlich auch remote machen. Das hast du auch remote gemacht. Mhm. Das habt ihr aber auch vor Ort gemacht. Das heißt, du hast quasi deine Arbeit mitgenommen und hattest da deine Wohnung.
Genau, also ich habe natürlich also man muss sagen, der Podcast ist toll und läuft auch gut, aber damit kann ich jetzt nicht mein Hauptgeld oder mein Haupteinkommen bestreiten. Von daher, ich muss auch noch tatsächlich ein bisschen richtig arbeiten für Agenturen oder für irgendwelche anderen Medienunternehmen oder so. Das kann man zum Teil auch aus New York machen und das ging auch ganz gut, aber ich habe das ein bisschen eingeschränkt, weil ich natürlich auch da ein bisschen Urlaub haben wollte. Und von daher habe ich immer so ein, zwei Tage die Woche gearbeitet und der Rest hat sich ganz viel im Central Park beim Laufen abgespielt oder bei irgendwelchen Comedy-Shows, die ich mir angeguckt habe. Ich habe mir von Jerry Seinfeld über Anthony Jeselnik, John Oliver, Seth Meyers, die alle bei ihren Solo-Shows angeschaut. Das war toll. Ansonsten war ich bei Late-Night-Shows.
Und dieses Arbeiten, Remote-Arbeiten, gab es dann so Situationen, wo du auch wirklich betont hast, ich schalte mich heute aus New York dazu? Ist das so, dass dieses, wir müssen noch auf Kevin warten, der ist ja in New York?
Ja, tatsächlich, ich hab wirklich penibel darauf geachtet, dass es den Leuten in den Calls, also sie wussten das alle, aber dass es jetzt nicht so großartig auffällt. Also ich habe jetzt auch nicht in Central Park gesetzt und gesagt, ich arbeite heute mal von hier aus. Man muss auch sagen, das Wetter war eine ganze Zeit lang nicht dementsprechend, also saß ich einfach in meiner Wohnung darum, hab da gearbeitet. Das Einzige, was ich wirklich schwerst probieren musste, war die Augen aufzuhalten, weil durch den Zeitversatz, das waren teilweise 5 oder 6 Stunden, weil da gerade Zeitumstellung war, sitzt man dann schon da und denkt sich so, ah fuck, hier ist es halt 4 Uhr morgens und bei denen ist es halt um 10, in Deutschland ist es halt 10 Uhr oder so um die Drehe. Und dann sitzt du halt so da und hast irgendwie so 4-5 Stunden geschlafen und weißt, okay, gleich die Mittagspause, da legst du dich aber nochmal eine Stunde hin.
Ja, okay, aber das ist ja dann auch Urlaub. Das ist ja dann auch ganz schön. Also inzwischen kann man das ja wahrscheinlich so timen, dass man sich da seine Ruhe dann holen kann, wenn man aus dem Central Park oder von Katz Delikatessen wiederkommt. Erste Frage, bevor wir dann nochmal zu deinem Tag bei Seth Meyers kommen, wie es da überhaupt hingekommen ist. Du hast viel gejoggt, du hast aber auch viel Rahmen gegessen mit Wagyu-Rind. Viele, die ich kenne, die nach New York gegangen sind, auch eine Zeit lang, haben gesagt, verdammte Scheiße, ich habe unglaublich zugenommen. Ja. Darf ich das fragen überhaupt?
Das darfst du auf jeden Fall fragen. Ich habe ein bisschen, also so 1-2 Kilo, aber ich hätte es natürlich viel mehr gedacht, aber ich habe tatsächlich da das Laufen mal so längerfristig verfolgt. Und das hat mir, glaube ich, so ein bisschen den Schnitt gerettet. Aber so, also natürlich, du isst da die geilsten Sachen. Also ich weiß nicht, wie viel Pizza-Slices ich mir an irgendwelchen Ecken reingeknallt habe. Und ich hatte da auch keinen Bock, irgendwie zurückzuhalten oder zu sagen so, ja, das mache ich jetzt nicht, weil ich will am Ende des Monats noch irgendwie halbwegs frisch aussehen. Sondern bin dann einfach morgens oder mittags laufen gegangen und dann halt abends gegessen wie ein König.
Ja, das ist halt natürlich auch das Problem, wenn du eigentlich alle Verfügbarkeiten da hast. Also das ist ja auch nochmal, du hast es in Berlin schon sehr gut, davon mal ganz abgesehen, auch was Lieferdienste anbelangt, das macht es so teilweise, wenn es überall da ist, dann kann ich mich zum Beispiel auch gar nicht zurückhalten. Also wenn ich mal eine Woche in Berlin bin, in irgendeinem Airbnb oder sowas, dann ist bei mir, also wie viel Sushi-Dienste es gibt, die gut sind, wo man was ausprobieren muss, und das ist halt New York alles nochmal 10.
Und was ich sagen muss, warum ich auch nicht so krass zugenommen habe, ist, ich habe einfach bedeutend weniger Alkohol getrunken.
Ah, ja, klar, weil wenig Freunde da sind.
Ja, genau. Und also wenn die da waren, war das schon immer so mal so einen Abend irgendwo hingegangen. Aber das Bier, was es da gibt, schmeckt halt wirklich, also es schmeckt einfach so krass scheiße. Und dann, also es gibt bestimmt auch Freunde von so IPA und so. Ich trinke da auch gerne mal eins, ist völlig in Ordnung. Aber das Erste, was ich gemacht habe, als ich dann aus New York wiederkam und mich mit Freunden getroffen hatte, ich habe erst mal wieder ein richtiges Pils getrunken, habe ich mich richtig drauf gefreut, weil das gibt's da einfach ganz selten. Und von daher, wenn ich da alleine bin, trinke ich sowieso nichts. Aber das habe ich schon gemerkt. Also ich habe dann irgendwie so 2 Wochen am Stück gar kein Alkohol getrunken und dann irgendwie so mal sporadisch. Das habe ich schon tatsächlich gemerkt. Das merkst du ja einfach auch. Du nimmst einfach ab.
Ja, klar. Grundsätzlich, wenn man vorher so einmal die Woche Alkohol mit Freunden am Wochenende trinkt, das ist einfach immer noch mal 1,5 Mahlzeiten obendrauf.
Ja.
Gut, klar. Aber natürlich, wenn du da alleine bist und auch nicht jedes Wochenende Freunde da sind. Aber wie hattest du angefangen, Kontakt zu Seth Meyers und der Produktion aufzubauen? Wir gehen nochmal zurück nach Deutschland.
Ja, genau. Wir hatten ja quasi im Podcast, also in dieser ersten Folge mit dir darüber gesprochen, so okay, ich habe vor, das zu tun, und dann habe ich diesen Gedanken so eine ganze Zeit lang mit mir rumgetragen und irgendwann dachte ich so, fuck, jetzt musst du es, aber langsam mal musst du dich auch mal bei denen melden und das musst du mal irgendwie in die Wege leiten oder zumindest mal anfragen, damit du für dich, also ich für mich quasi die Entschuldigung habe, wenn es nicht klappt, dass ich es wenigstens versucht habe. So. Und dann habe ich den bei Instagram, habe ich so ein paar AutorInnen da gegoogelt und rausgefunden und die für ihn schreiben, die angeschrieben, die haben gar nicht reagiert. Und dann habe ich aber den Head-Autor gefunden, den habe ich bei Twitter gefunden und den habe ich angeschrieben. Und zwar, weil ich dachte so, ja, also keine professionelle Anfrage, aber schon so mehr als, hey, wie sieht's aus? Und da ich das ordentlich formulieren wollte, habe ich das mit ChatGPT formuliert.
Das ist doch super. Also da habe ich überhaupt, muss man sich gar nicht für schämen. Also nee. Im Gegenteil.
Das Problem ist nur, dass daraus ja natürlich ein was erwächst, nämlich die Erwartung, oh, da kann jemand aber richtig gut Englisch.
Ja, obwohl das kann man, das kann man sich als als Amerikaner wahrscheinlich oder Native Speaker gar nicht vorstellen, weil die meisten sprechen ja doch gar keine Fremdsprache.
Ja.
So, die können sich ja auch gar nicht vorstellen, dass man dann für so einen Brief sich auch extra Mühe gibt, ne?
Ja, voll. Ich habe das natürlich dann noch so ein bisschen abgewandelt und so ein bisschen ein paar eigene Worte noch mit rein und ein paar Sachen gekürzt und so, aber im Prinzip war es schon der Text von ChatGPT. Und der hat dann auch relativ schnell zurückgeschrieben und meinte so, okay, cool, we're happy to share, komm vorbei, und ob das nun 2 oder 3 Tage sind oder du eine Woche bei uns bist oder einen Tag, das kann ich jetzt noch nicht abschätzen, aber komm doch mal rum. Und dann war aber noch, das war so ein, okay, wir machen das in dieser Zeit. Der wusste auch, dass ich im März dann da bin. Aber es war noch überhaupt nicht klar, wann und wo das ist. Und dann gab es zum Beginn auch ein Problem, weil ich dann denen geschrieben habe, okay, ich hätte denen in den Tagen Zeit. Und dann hatten die aber gerade Umstrukturierungen.
Ja.
Und das hat tatsächlich, so ein kleiner Insight, das hat tatsächlich auch damit zu tun, weiß nicht, wenn man sich so ein bisschen mit dieser AutorInnen-Branche da auseinandersetzt und mit Netflix und mit den ganzen Streaming-Sendern und mit den großen Broadcastern und so, die hatten ja, die Writers in Amerika hatten ja quasi einen Streik im Herbst letzten Jahres und haben dafür bessere Konditionen für ihre Arbeit gekämpft und haben am Ende auch gewonnen und haben den Deal bekommen, den sie wollten und verdient haben. Problem ist aber, dass es jetzt, das ist so ein bisschen die Vermutung, die dahinter liegt, dass jetzt quasi der Strike Back kommt. Und zwar, die Leute kriegen zwar pro Person mehr Geld, aber die Budgets werden trotzdem gecuttet. Und deswegen mussten Leute entlassen werden, das nicht zu knapp.
Haben die nicht auch gegen den Einsatz oder faire Einsatz von KI und so weiter demonstriert?
Genau, das spielt da alles mit rein.
Hast du denen dann auch erzählt, dass du den Text mit der KI geschrieben hast?
Das halte ich ja für fairen Einsatz von KI.
Es ist schon ein bisschen komisch, wenn man sich das so rum überlegt. Weißt du, die gehen auf die Straße und streiken. Das ist der faire Einsatz der KI.
Und sie haben es nicht mal gemerkt. So, ja.
Okay.
Ja.
Ja, okay. Das heißt, es war nicht klar, wann es passiert und wie lange es passiert. Mhm. Und du bist trotzdem geflogen.
Ich bin trotzdem geflogen, also die Flüge waren ja gebucht und ich dachte auch, komm, dann zur Not guckst du halt nur die Show quasi als Gast, also als Zuschauer an, so wie du halt dann im Publikum sitzt und da bekommt man relativ easy Tickets. Aber wollte natürlich schon eigentlich da mindestens einen Tag verbringen und der eine Tag ist auch am Ende geworden, weil das auch, also ich musste ganz vorsichtig sein und tatsächlich hatten wir beide ja auch vorher nochmal gesprochen so, weil du darfst nirgendwo, da darf nirgendwo irgendwas mit Arbeit stehen und wenn du da einreist oder so oder mit, ich mache da irgendwo mit und wie, was machen sie denn da? Also es war Vacation, Holiday,
yeah.
Ich bin zum Fressen in einen Monat in New York und alles, was da zu passiert, das passiert halt einfach, ne? Und deswegen ist es nie irgendwo aufgetaucht und ich habe auch da keinen offiziellen Vertrag mit denen gehabt oder so, sondern ich habe da einfach einen Tag hospitiert.
Genau, also du hast die selber quasi Bring Your Kevin to Work Tag. Ja. Das ist da quasi passiert. Du bist einfach mitgelaufen einen Tag. Aber jetzt
genau.
Warst du in New York, als sie dir den Tag zugesagt haben?
Da war ich da, ja. Da war ich schon. Also es war zwei Wochen, bevor ich, oder eine Woche, bevor ich wieder zurückgeflogen bin. Quatsch. Und dann letztlich drei Tage, bevor ich zurückgeflogen bin, war ich dann da.
Ah, okay. Das heißt, du hast eine Woche vorher Bescheid gekriegt. Und dann war der Moment wahrscheinlich erstmal, ach du Scheiße, aufregend, was ziehe ich an?
Ne, also ich war natürlich so, oh fuck, jetzt muss ich da wirklich hin. Ne? Ich habe es natürlich auch schon rumgequatscht und so und das ganz vielen Freunden und Kollegen erzählt und so. Und dann an alle schon so, oh cool, dass du das machst. Und ich so, ja, cool, dass ich das mache. Also erstens weiß ich noch nicht zu 100%, ob ich das mache. Und zweitens weiß ich immer noch nicht, ob ich mir das traue. Und dann musste ich es ja machen. Jetzt hatte ich ja dann die Zusage und die haben mich dann an dem einen Tag dann da um 11 Uhr erwartet. Und dann bin ich natürlich dahin.
Und wie muss man sich das vorstellen? Also du bist großer Late-Night-Fan, du hast ja selber nun auch schon für Late-Nights geschrieben, so wie man da in Deutschland halt Late-Night umsetzt, aber die große amerikanische Late-Night wird da ja in Studios aufgenommen, da sind mehrere Late-Night-Shows oder mehrere Shows in so einem Studiokomplex. Und da fährt man dann so hin. Ist das ein Bürogebäude? Wie stellt man sich das vor?
Also das Gebäude ist ein Bürogebäude und zwar kein unbekanntes, nämlich das Rockefeller Center.
Ja.
Und das ist halt komplett verrückt, weil, also erstmal, ich erzähle gleich noch kurz was zur Anreise, weil die war auch ein bisschen verrückt. Aber du musst dir vorstellen, Seth Meyers sitzt in der 8. Etage des Rockefeller Centers. Da sind die Redaktionsräume, da sind die Produktionsräume und da ist auch das Studio. Was natürlich über mehrere Etagen geht, aber der Zugang zum Studio ist in dieser 8. Etage. Und nebendran und auf derselben Etage ist direkt Saturday Night Live. Die teilen sie super viel. Die teilen sie zum Beispiel das Make-up-Department, das Kostüm-Department und so. Und ganz viele auch so administrative Sachen. Also einfach so Sachen, die, wo du für jede Show sonst so ein eigenes Department brauchst, sowas können die sich halt teilen.
Klar.
So. Also und teilen sich auch
Post und Kaffeeküche und so weiter, Sachen, die
genau.
Man, woran wir auch genau. Gar nicht denken.
Genau. Und tatsächlich haben die beiden Shows eine relativ große Verbindung, weil Seth Meyers war 10 Jahre Head-Autor von Saturday Night Live und der Head-Autor von Seth Meyers war Autor von Weekend Update, was ja da drin vorkommt in Saturday Night Live. Und deswegen sind die beiden Shows sehr verbandelt und die Besetzung von Seth Meyers und so kam über Lorne Michaels, der Erfinder von Saturday Night Live und so. Also das ist sehr, sehr verbandelt. Und da drüber oder drunter, das weiß ich jetzt gar nicht, ich glaube drüber ist Jimmy Fallon. Also jetzt sind ja alle da, ist alles ein Gebäude. Mit Jimmy Fallon haben sie aber nicht so viel Verbindung. Das kam auch so unterschwellig bei raus. Aber wünsche natürlich alles Gute und liebe Grüße. So, aber das wollte ich gerade noch erzählen, wie ich da angekommen bin. Also ich hatte meine Wohnung gar nicht so unweit da vom Rockefeller Center, also da in der Upper East Side. Also keine schlechte Wohnlage, aber für einen Monat machbar, für länger unbezahlbar.
Ja.
Und normalerweise könnte ich da hinlaufen, aber auch an diesem Tag hat es wie in Strömen geregnet und ich dachte mir so, fuck, ich kann da jetzt nicht hinlaufen, weil dann komme ich da klitschnass an. Also nehme ich ein Uber. Dauert normalerweise 15 Minuten. Ich hatte entspannt Puffer. Ich wollte davor noch einen Kaffee trinken gehen, um entspannt da reinzugehen. Turns out, ich war 2 Minuten vor meinem einzigen Tag, an dem ich hätte pünktlich sein müssen, da. Also 2 Minuten vorher da. Und zwar, weil es überhaupt keinen Zutritt zu diesem Gebäude gab oder man super schwer rankam, weil im Nachbargebäude, das ist die Radio Music Hall, werden vielleicht auch einige kennen, war gerade eine nicht unbekannte Person, nämlich der Präsident der Vereinigten Staaten.
Okay, und das ist natürlich Verkehrsaufkommen.
Ja, und die Polizei hat natürlich alles abgeriegelt. Das war wirklich unfassbar. Und da wiederum hat Stephen Colbert, den man ja auch kennt von seiner eigenen Late-Night-Show, der hat da Präsident Biden interviewt. Ja, und das ist halt so ein ganz normaler Tag in New York. Und da bin ich da rein und bin da zum Pförtner und habe gesagt, ja, ich habe heute ein Internship hier bei Seth Meyers. Und er so, oh, congrats. Und ich so, ja, wo kriege ich denn meinen Ausweis her? Und er so, ja, hier nicht. Und dann habe ich da mich erstmal mir einen abgesucht. Und dann haben sie mir den Ausweis, ich habe es dann gefunden, den Ausweis bekommen. Und dann so, ja, was mache ich jetzt mit dem Ausweis? Muss ich denn überhaupt hin? Weil die sind alle so, ja, es ist selbstverständlich, wo du hin musst. So, und ich wusste okay, alles, keine Ahnung.
Ja, da war jetzt niemand so, du wirst abgeholt und
ja, unten halt nicht, ne? Und dann bin ich so einfach, habe ich da irgendwelchen Leuten diesen Ausweis gezeigt und die dann so, ja, okay, dann komm durch. Und dann bin ich in die 8. Etage gefahren, dachte ich. Bin dann aber in irgendeine andere Etage gefahren und stand dann plötzlich bei NBC News drin. Und dann kamen aufgeregte ModeratorInnen an und ich kam dann mit den Aufzug rein, sind irgendwo anders hingefahren, die haben über super viele interne Sachen geredet. Und ich stand da so, ich war dann halt so in dem NBC-Areal drin, ne? Und wenn du da einmal drin bist, die denken ja, da kommt ja nie jemand rein, der da nicht hingehört.
Natürlich nicht.
Und das heißt, ich habe über super viele interne Sachen geredet. Ich so, okay, ja, ja, ich versuche einfach nicht aufzufallen. Bin dann irgendwann in der 8. Etage ausgestiegen. Bin da da haben die dann nochmal so einen kleinen anderen Empfang und bin da hin und habe dann auch gesehen, okay, offensichtlich bin ich in der richtigen Etage. Und da wurde ich dann auch empfangen und wurde dann dahin gebracht in die Redaktionsräume und habe dann mit dem Head-Autor den Tag dann da begonnen.
Und du hättest ja theoretisch einfach bei NBC auch aussteigen können und sagen, ich bin der Neue. Und dann hätte es sein können, dass das solche Situationen gibt wie, ich glaube, war das nicht so ein Typ, der sich beworben hat irgendwo und plötzlich als TV-Experte vor der Kamera landete und ja, einfach mitgemacht hat? So was, das hätten deine 15 Minutes of Fame sein können.
Ja, und also schade, dass an dem Tag kein großes Thema irgendwie mit deutschem Bezug war, sonst hätte ich natürlich sagen können, ich bin der Experte für der deutsche
Waffenexperte.
Ja, you know what's funny? Every of our tanks is named by an animal. you know, leopard and tigers and
ja, so. Ja, thank you, Mr. Albrecht from Germany. Ja, das, also das wäre ein Internet-Meme geworden und über ja. Nacht wärst du für was anderes bekannt geworden. Aber ja. Wer weiß, aber ich meine, du hast es dann in die Redaktionsräume geschafft. Wie muss man sich das vorstellen, wenn, also ich versuche es mir gerade von der anderen Seite vorzustellen, ich kriege so einen Brief von so einem Deutschen, der möchte hospitieren und dann kommt der. So, und dann weiß ich ja gar nicht, was ich mit dem machen soll an einem Tag. Den kannst du ja nicht an Kopierer stellen.
Ja, also die haben, tatsächlich war es auch so ein bisschen so, was willst du denn alles sehen? Und ich so, ja, was wollen die denn zeigen? Weil ich wusste ja auch nicht, wie offen die sind. Und tatsächlich hat mir, und der Head-Autor war halt wirklich super, ne? Also der hat im Prinzip, bin ich mit dem seinen Tag durchgegangen, was er so zu tun hat. So, erster Call war Proofreading vom Stand-Up-Monolog. Das war alles remote. Das heißt, wir saßen in seinem Büro und dann schalten sich alle anderen zu, unter anderem auch der Host, Seth Meyers. Und der liest dann in einer Geschwindigkeit, sowas habe ich noch nicht erlebt. Kennst du diese Auktionen, ja, wenn so in Amerika so Auktionen gemacht hat, wo die so exakt. Und am Ende hat irgendjemand einen Bullen ersteigert. Ja. So, und dann,
oder wie beim Notar ist das auch so übrigens, wenn man irgendwie eine Firma gründet oder sowas. Die können ja das auch sehr schnell vorlesen.
Ja, und der hat diesen Sender-Monolog wirklich, der geht vielleicht 4 Minuten, der hat er so in 45 Sekunden runtergerattert, also gefühlt. Und zwischendrin immer so Zwischenfragen zu den anderen Autoren gestellt, hat der Head-Autor kurz sein Mikrofon gemutet und hat zu mir gesagt, also er will nie eine Antwort, ne? Also er fragt das einfach so in die Runde rein, aber nur wenn man neu ist, antwortet man auf diese Frage. den Fehler machen viele. Und dann hat er wieder angemacht und so, ja, okay, cool. Dann sind die einmal diesen Sender-Monolog da durchgegangen. Und dann hat er mich so ein bisschen durch die Reaktionsräume geführt, die man sich super niedrig vorstellen muss. Also für große Menschen ist das wirklich sehr beengend.
Ist
also
das so Cubicle-mäßig, wie man sich das so vorstellt, amerikanische Offices, aber eben so, also nicht ganz so Cubicles, dass das so einzelne, aber halt so ein klassisches New Yorker, enges, niedriges Bürogebäude.
Ja, in der Mitte ist es auf jeden Fall so ein bisschen so, wo die da sitzen dann, also man muss sich vorstellen, man kommt erst in einen großen Raum rein. Was ist ein großer Raum? Das ist vielleicht ein Raum 30 mal 10 Meter oder so, also es ist nicht sonderlich groß. Und da sitzen da, oder vielleicht 20 mal 10 Meter, da sitzen die Research-Leute, die ganzen Booking-Leute und so, die haben ja in der Woche, die haben ja 4 Sendungen pro Woche, das heißt, die haben 8 Gäste mindestens.
Ja, okay.
Und die müssen ja alle, mit denen musst du ja immer Vorgespräche führen, wer kommt wann, das einbuchen, das machen super viele Leute. Die waren auch voll besetzt. Und von diesem großen Raum geht dann alles ab, so Kaffeeküche, Büro des Headwriters, dann Writing Assistants hatte er noch. Dann geht's ab in den nächsten größeren Raum, da sitzen die AutorInnen. Und der Raum war aber, sagen wir, bis auf eine Person komplett leer. Mhm. Erstens, weil sie vor kurzer Zeit Leute entlassen mussten. Und zweitens, durch Corona, und es ist geht ja auch ganz vielen Unternehmen so, dass man einfach den Bullshit gecuttet hat, haben sie
ja
so gesagt.
Ja,
so.
Natürlich.
Die haben die Hälfte aller Meetings gecuttet. Die Hälfte der Writers bleibt zu Hause, schickt ihr Zeug von da aus ein, sind nur an bestimmten Tagen da, wenn irgendwie Sachen von denen laufen, wenn überhaupt. Und der andere Autor, der noch da war, der saß an was ein paar Tage später, und dann kam noch einer rein, der hat quasi den ein Bit für den Tag geschrieben. Der war aber noch nicht da, der steckte noch in der Bahn fest. Also die Leute haben da mit denselben Problemen zu kämpfen wie auch hierzulande.
Werbung. Und heute habe ich mal wieder eine Podcast-Empfehlung für euch, und die liegt mir wirklich am Herzen. Denn wer schon einmal in Tirol war, dem ist Tirol auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben. Ich fahre schon ziemlich oft da im Winter zum Skifahren oder im Sommer zum Wandern. Und ja, wenn ich jetzt daran denke, habe ich sofort den Duft von Nadelwäldern, kleinen Bergbächen und saftigen Almwiesen in der Nase. Und bei genau diesen Erinnerungen und neuen Anregungen hilft mir der Podcast Hörausflüge. Ja, das ist sowas wie ein akustischer Reiseführer ins Herz von Tirol. Der gibt einen Blick hinter die Kulissen Tirols, von der Realität des Lebens auf einer Alm bis zum mystischen Spektakel der Sonnenwendfeuer. Aber eben auch persönliche Geheimtipps von Tiroler Locals für ein außergewöhnlichen Urlaub in Tirol. Hörausflüge ist ein Reisepodcast für alle, die Tirol lieben, es vermissen oder sich einfach schon mal auf den nächsten Besuch freuen und noch nie da waren. Und wenn ihr den Podcast Hörausflüge hören wollt, dann geht mal auf tirol.at/podcast. Das verlinke ich natürlich auch in den Shownotes. So, und jetzt geht es hier weiter mit dem geistigen Almauftrieb. Vielen Dank, Hörausflüge. Werbung Ende.
Ja, aber auch interessant, wir haben es ja in Deutschland genauso, dass halt viele Agenturen so vor Corona nochmal größere Räume angemietet haben, und um dann zu merken, so, es geht ja auch ohne. Und das merken wir ja auch, wenn wir irgendwie in Firmen gehen, dass das halt, ja, diese Anwesenheitspflicht bei vielen Berufen, gerade im kreativen Bereich, gar nicht unbedingt vonnöten ist, ne? Sondern die Leute können es teilweise von zu Hause sogar besser.
Genau, und die haben, ich glaube, die haben jetzt auch keine, das ist jetzt auch kein super streng organisiertes, also die sind schon super durchgetaktet, aber generell in so kreativen Berufen sind jetzt auch nicht so, da geht es nicht darum, so, du musst an dem einen Tag da sein, sondern sei da, wenn es sinnvoll ist. Mhm. Ne? Und wenn du halt zu Hause an einem Stück schreibst, und ich weiß ja auch, wie das ist, wenn du selber in so einem Raum sitzt, mir fällt es super schwer, neben anderen Leuten mir im Kopf was auszudenken, was halt super in irgendeiner Welt spielt, ne? Mhm. Das muss man irgendwie zu Hause machen, muss man irgendwie für sich sein oder in seinem eigenen Büro sein. Und das geht in so Großraum-Sachen immer schlecht. Was aber natürlich trotzdem, was der große Vorteil davon ist, dass man sich so gegenseitig so ein bisschen hochjazzen kann und sagen kann, okay, ey, warte mal, aber wenn es so, wenn du es so machst, yeah, und wenn du es so machst, dann wird es ja noch natürlich besser und es wird ja noch verrückter und so. Das fehlt natürlich so ein bisschen. Aber was die haben auch einen ganz anderen Arbeitsablauf jetzt. Weil die haben früher um 18 Uhr aufgezeichnet, und das ist so eine typische Zeit, wo so Late-Night-Shows aufgezeichnet werden. Ich weiß noch, dass Studio Schmidt auch zu der Zeit immer so, es war zwar immer ein bisschen vage, weil es jetzt immer ein bisschen verschoben hat, aber generell war das eher so eine Zeit. Oder Harald Schmidt wurde immer so um 18 Uhr aufgezeichnet oder 17 Uhr oder so, weiß ich jetzt nicht genau. Und die haben aber alles, dadurch, dass sie so viele Meetings gecuttet haben, haben die den Tag vor, also ist die Aufzeichnung einfach um 3-4 Stunden nach vorn gerutscht. Die sind so 14:30, 15 Uhr zeichnen die halt auf. Was für die ganzen, oder das arbeiten halt auch viele ältere Leute, super ist, weil die können dann noch sich um ihre Kinder kümmern.
Die können dann nach Hause fahren, die müssen ja nicht bei der Aufzeichnung dabei sein, im schlimmsten Fall.
Ja. Also zum Großteil ist es auch so, dass die Autoren, wenn die halt so ihr eigenes Bit drin haben, zu diesem Ding noch da sind und da noch in der Produktion sitzen oder in der Regie sitzen, aber ansonsten da halt nichts zu tun haben. Das heißt, da müssen die auch nicht mehr da sein. Und wenn du das 4 Tage die Woche machst, arbeitest du lieber schon für den nächsten Tag weiter.
So, und dann hat der Head-Autor quasi seinen Tag mit dir verbracht und hat dich einmal komplett durch alle Abteilungen geführt. Muss man sich das so vorstellen?
Ja, also wenn das sein Tag ist, wie er mich da durchgeführt hat, dann hat er ein entspanntes Leben.
Ja, so stelle ich es mir auch gerade vor. So, also, ja. Aber wie schön ist also, dass er sich deiner so angenommen hat.
Also. Voll. Und da bin ich auch ultra dankbar. Also er hat auch gesagt, er hat mega Stress. Aber er hatte schon sehr viel Zeit, mich da rumzuführen. Und im Prinzip war es für ihn auch Kennenlernen seiner eigenen Sendung. Denn wir waren in ganz vielen Departments, wo er erstmal geguckt hat, was machst du denn hier gerade eigentlich und so. Weil das geht da alles so Rad in Rad, also Zahnrad in Zahnrad, dass die teilweise einfach, also alle Stränge laufen den so den ganzen Tag so rum und dann so gegen eine Stunde vor Sendungsbeginn laufen alle Stränge zusammen und plötzlich entsteht daraus eine Sendung. So, die sind halt, das ist alles super durchgetaktet. Das heißt, er ist nie im Make-up-Department, im Kostüm-Department, was will er da? So.
Klar, natürlich.
Aber er kennt die natürlich trotzdem alle und wir sind so also durchgelaufen und dann, okay, was machst du hier? Und dann gibt es zum Beispiel den einen Typen, der Seth Meyers setzt nicht auf Teleprompter, sondern hat so Cue-Cards, von denen er abliest. Und diese Cue-Cards, den Typen sieht man auch ab und zu vor der Kamera, die hält ein Typ hoch, ein älterer Mann. Und wir sind zu ihm und er so, hast du die Cue-Cards schon geschrieben? Weil können wir mal kurz zugucken und so. Und er so, ich schreibe doch schon ewig nicht mehr die Cue-Cards, das machen Leute für mich jetzt.
Ja, so. Aber auch wie witzig, dass er es A nicht wusste und B, dass es halt diesen Menschen gibt, der sie gar nicht mehr selber schreibt, aber selber quasi zu so einem Sidekick ja geworden ist, ne?
Exakt. Und das heißt, dieser Q-Card-Typ ist die ganze Zeit nur rumgelaufen, hat Jokes mit Leuten gemacht. Es war, der hatte den besten Job. Und der war auch der beliebteste. Wenn der irgendwo ankam, hat man auch gemerkt, da geht bei allen so ein bisschen die Sonne auf. Und dann sind wir zu diesen Q-Cards gelaufen, auf dem Weg dahin nochmal durchs Foyer quasi, durch den Eingangsbereich. Und da standen ganz viele Leute so mit $10 und $20 in der Hand und haben die in so einen Pott reingeschmissen. Und zwar ging es darum, ich war so irritiert, um was geht's hier? Die haben an dem Tag ein Format gehabt, das heißt Corrections. Corrections ist ein Format, in dem es, was Seth Meyers selber schreibt, was kein, es hat keine Autorin und keiner, kein Autor jemals vorher gesehen. Und da nimmt er quasi Elemente der Show, also Kritiken auf diese Show, wo zum Beispiel irgendein Bit nicht funktioniert hat oder irgendwas. Leute haben im Internet was geschrieben und er greift das auf, okay, und antwortet darauf.
So wie so, genau. Diese Twitter-Fragen, gibt es ja auch so einige, die Formate in Deutschland, wo Leute auf Twitter antworten oder sowas und dabei gefilmt werden, genau. YouTube-Kommentare oder sowas. So, sowas macht er aber als Show.
Genau, das ist ein Element der Show, was aber ohne Publikum aufgezeichnet wird, aber im Studio.
Ah, okay.
Dazu gleich noch mehr. Die wetten aber, dass der Staff wettet auf die Länge dieser Corrections, weil die sich manchmal ewig ziehen. Und an dem Tag war auch noch Folge 100. Das heißt, es war auch noch alles in dem Kontext. Da gab's Kuchen, die dazu gebrandet waren und so. Also es war auch ein besonderer Tag. Und er hat, also jeder hat dann quasi eine Zeit eingetragen und hat 20 oder $10 da reingeschmissen. Und am Ende, wer am nächsten dran war, hat den Pott gewonnen.
Ist das nicht illegal?
Ja, die haben aber auch noch auf College Football noch viel, viel größere Summen verwettet.
Du hast dich natürlich nicht beteiligt als Deutscher. Das wäre ja sofort ein Grund zur Ausweisung gewesen.
Ja, genau. Ich glaube, man darf gar nicht so viel Geld verdienen oder gar nicht so viel Geld mit rausnehmen. Von daher habe ich das mal unterlassen. Obwohl, es wäre ein schöner Tag nochmal da in den ganzen Stores geworden. Das können wir schon vorstellen. Ja, nee, was wollte ich noch sagen? Ach so. Und dann sind wir zu diesem Q-Card-Writing gegangen. Und das Interessante war, dass die halt wirklich, also die schreiben alles mit der Hand und in einer Geschwindigkeit, das kannst du dir nicht vorstellen. Und das ist ja ziemliche Masse an Text. Und parallel haben sie noch aber jemand, das war für mich so mit das amerikanischste, Late-Nightigste, was ich so gesehen habe, weil es war in so einer kleinen Kabine so Unterstand hinter der Bühne. Und da saßen so zwei Typen, die das da geschrieben haben, so im Halbdunkel. Und parallel jemand am Telefon, der quasi nochmal parallel Änderungen reingesprochen hat, die immer wieder durchgestrichen, Änderungen, bam, 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 und irgendwann waren diese Karten fertig. Und dann meinte er so, also der Head-Autor, der auch immer so rumlief und überall denselben Gag gemacht hat, so, haha, ich lerne heute auch mal meine eigene Show kennen. Übrigens, das ist Kevin, bla bla, aus Deutschland, er macht auch da irgendwie so Late-Night-Talk-Shows. Und dann habe ich aber wir haben uns ja jedem immer quasi gleich vorgestellt. Unsere Nummer war dann irgendwie einstudiert.
Ihr wart also, Stand-Up-Duo
sozusagen. Genau, dann habe ich immer denselben Gag gemacht, haha, sounds funny, Late-Night-Shows in Germany, Comedy, haha, in Germany. Okay. Genau, und alle waren, ja, und manche konnten Deutsch und bla bla, und naja. Und dann sind wir weitergegangen. Und dann ging es eigentlich das war für mich das absolute Highlight. Die Q-Cards waren irgendwann fertig und dann war irgendwann das Q-Card-Reading angesetzt. Das Q-Card-Reading ist quasi noch einmal durch die gesamte Sendung alles durchlesen, einmal den kompletten Text durchgehen, was wir in Deutschland so unter Moderationsbüchern verstehen. Ja. Das gibt es dann auch im Laufe des Tages, im Laufe so eines Sendetages immer wieder aktualisierte Versionen. Also du hast morgens was anderes, als abends in der Sendung läuft, weil dann immer noch mal über alles drüber gelesen wird und dann gibt es tagesaktuelle Änderungen oder jemand fühlt sich mit der Nummer nicht wohl oder noch mal eine Umformulierung und so. Aber das ist dann der nahezu finale Text bei denen gewesen. Und dieses Q-Card-Reading findet in der Garderobe des Hosts statt, also von Seth Meyers. Und da sind wir dann hingelaufen und da geht man auch nicht gleich rein, da geht auch der Head-Autor nicht gleich rein, weil das ist halt eine sehr konzentrierte Phase, Stunde vor der Sendung. Und da kommt auch er hat dann auch so gesagt, hier kommen keine AutorInnen mit rein und so. Also hier, die können dann zugucken früher standen sie so an der Tür und haben so mit reingelauscht.
Ja.
Und nach Corona sind die halt dann online zugeschalten, ne? Und da drin, zu diesem Reading sitzen, ist nur Mike Shoemaker, was der Produzent der Sendung ist und Buddy von Seth Meyers, der Head-Autor und der Q-Card-Typ. Und es war noch der eine für ein Bit mit drin, war auch noch mit drin. So. Und ich dann so, okay, dann warte ich hier draußen, alles cool. Und er so, nee, du kommst mit rein. Und ich sag so, okay, was?
Das heißt, das war auch der Moment, wo dir klar war, du gehst mit in die Garderobe und triffst ihn.
Ja, 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 genau. Ich treffe den Host der Sendung. Und ich kam rein und das ist wirklich das Irre, was Amerikaner haben. Die wissen halt, wer man ist. Also die haben sich das von irgendjemandem sagen. Irgendjemand hat ihm gesagt, dass der Typ, der jetzt hier irgendwie mit rumsteht, der nichts macht, aber einfach so mit zuguckt. Der heißt Kevin, kommt aus Deutschland. So. Und dann sind die halt natürlich, der so, hey Kevin, how are you, bla bla bla. How's Jan doing? So, weil er kennt Jan Böhmann, ja, der war mal da zu Gast. Und ich so, I think he's doing great. also
hey, ja. Ja.
Was ich so sehe, sieht gut aus. So, genau. Und dann quatscht man so kurz ein bisschen und dann sind die halt, die haben jetzt auch nicht super viel Zeit, das heißt, es geht dann auch direkt los mit den Cue-Cards und so, die unterbrechen immer kurz, machen noch Jokes.
Also du hast nicht in der Sendung auf How Are You wirklich erzählt, ja, also vorhin, es hat so ein bisschen geregnet, ich habe lange gebraucht, weißt du, so typisch deutsch, dass man einfach auf die Frage antwortet.
Ich bin ganz schwer hergekommen, also weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, draußen ist der Präsident, aber hey.
So, Viertelstunde geredet.
Ja. Ja. Seth, guck mal hier, ich habe ein lustiges YouTube-Video, willst du das mal angucken?
Gott.
Ja. Genau, nee, das habe ich nicht gemacht. Ich habe mich da sehr zurückgehalten, habe ordentlich und fleißig über alle Jokes von ihnen gelacht, saß in der Ecke, habe mich gefreut, habe mir diese Garderobe angeguckt, die du dir wirklich vorstellen musst, wie du dir so eine Backstage-Garderobe von einer Late-Night-Show vorstellst. Ne? So ein bisschen vertefelt, Bilder an der Wand von so anderen Prominenten mit Widmungen, irgendwie da 100. Sendung, da irgendwie 1000. Sendung. Da irgendwie, keine Ahnung, noch irgendwas, ein Autogramm von Kobe Bryant, da noch ein Bild mit Mick Jagger, so, also wie du es dir vorstellst. Und Seth Meyers, der Host, war halt super entspannt, der hatte noch die Schuhe noch gar nicht so richtig zu, die waren so halb offen oder Schuhe noch so, Füße noch gar nicht in den Schuhen drin, so Beine oben auf dem Schreibtisch. Und parallel stand halt der Typ da und hat da die Karten hingehalten und er hat die da durchgerattert und immer so kurze Anmerkungen gemacht. So das unterstreichen, das größer machen, da irgendwie nochmal so einen roten Punkt hin oder so. Geht halt da ganz viel um Betonung und wo man eine Pause macht und so. Weil das sind ja Massen an Text, die da in der Woche durchballern.
Klar, natürlich.
Ne? Also das sind 45 Minuten oder 50 Minuten Sendung. Und was er da an Text runterballert jede Woche, ist immens. Und dazu, das habe ich auch mit dem Head-Autor noch besprochen, da ist er auch selber mal wieder fasziniert davon, was für einen krassen Arbeitsethos der Host hat. Ne? Also der zeichnet irgendwie mehrere Podcasts die Woche auf, macht vier von diesen Sendungen, schreibt teilweise Elemente noch selbst und ist in vielen Sachen zu Gast nebenbei noch und macht nebenbei noch seinen eigenen Stand-up. Das ist wirklich, also
plus diese Corrections-Sendung, die er dann auch noch macht, ne?
Genau, und der ist 50 Jahre alt und da und er fährt eine Pace, wie jemand, der so 25 ist und Bock hat, alles zu machen. Oder wie in Deutschland Micky Beisenherz.
Der nicht ganz 50 ist, also ich bin 50, aber er ist noch nicht ganz 50, aber der fährt, aber ich finde das auch.
Nee, das wollte ich auch nicht behaupten, ich sage nur von der Pace.
nee, aber die Pace, ich finde das so spannend, weil du es auch gesagt hast, dass es so amerikanisch ist, dass der jemandem gesagt wurde, der Kevin ist da und der kommt übrigens aus Deutschland und der hat sich den Namen gemerkt. Das finde ich eben so schön, dass man das im professionellen Umfeld, ich glaube, Amerikaner sind da nochmal übertriebener freundlich, also weißt du, dieses offenherzig nach vorne gehend und guten Tag und das merken wir uns mal eben, aber das hat man ja auch schon mal bei sehr professionellen Menschen in Deutschland erlebt, dass so Menschen sich das einfach sagen lassen, sich das merken, den Namen merken und das gibt dir halt ein viel besseres Gefühl.
Ne? Bei wem ich das in Deutschland festgestellt habe, bei wem es in Erinnerung geblieben ist, ist es bei Joko.
Ja.
Der kann das nämlich auch sehr, sehr gut.
Ja.
Sich so Namen von Leuten merken und das muss jetzt ja, also man fällt sich jetzt deswegen nicht um die Arme oder wie so und redet dann eine Stunde, aber der kann sich so ganz schnell von Leuten so die Namen merken.
Ja.
Oder zumindest für den ersten Moment. Und das natürlich, gibt allen Leuten das Gefühl, dass sie super viel wert sind.
Ja, das ich habe es bei H.P. Baxter mal festgestellt. Joko und H.P. Baxter, der quasi fast eine Person. Wir haben so einen Dreh gehabt und der hat sich wirklich von jedem Tonmann und hat jeden mit Handschlag begrüßt und hat sich ganz schnell die Namen gemerkt. Und es waren so fünf Leute. Und dieser Dreh war eine halbe Stunde oder sowas. Und er hat sich auch bei jedem mit Namen verabschiedet. Ne? Also hat dann gesagt, tschüss, und hat sich jeden Namen gemerkt. Tschüss, Andreas, tschüss, Stefan und so weiter. Und alle so, als er aus dem Raum ging, haben sich alle angeguckt, haben gesagt, das kann doch nicht wahr sein. So. Und das sind so die kleinen Dinge, die irgendwie ihn wahrscheinlich auch zu dem Host machen, der er ist. Denn ich meine, er ist Gastgeber. Und das ist ja auch eine Rolle. Ja. Also Seth Meyers Gastgeber zu sein, ist halt auch ein Teil davon, sich die Namen von Leuten zu merken. Aber natürlich so eine Pace hinzulegen, wow, ist halt die Frage, will man das selber, ne? So, das stellt man sich dann immer, auch wenn ich, also wenn wir zurückgehen zu Mickey Beisenherz oder sonst was, will man so eine Pace selber fahren?
Ja, also das ist halt dann richtig, also man arbeitet in einem künstlerischen Beruf und hat eigentlich so ganz viel Freiheiten auch und irgendwie Zeit, um über, also man muss ja auch wieder quasi neue Ideen schaffen, aber quasi kreativer Beruf in Schichtarbeit.
Ja.
Ne? Also, das finde ich schon echt krass, dass da irgendwie viermal die Woche, und natürlich ist da nicht jede Sendung Gold, aber die haben schon alle ein gewisses Niveau. Und das da viermal die Woche hinzuzaubern, das ist schon Wahnsinn. Und dann, natürlich, du siehst auch, da ist es auch nicht jeder Gast, ist ihm jetzt so geläufig, dann kommt dann quasi, du hast so ein ganz kurzes Mini-Break nochmal vor dem Gast, wo die dann in die Werbung gehen, da kommt dann eine Redakteurin oder so zu ihm kurz und geht nochmal kurz mit ihm so den Gast durch, ne? So, das siehst du auch bei allen, bei Colbert habe ich das auch gesehen. Da kommt dann quasi jemand, der so dieses Segment quasi betreut und sagt dann nochmal so, guck mal hier, die drei Fragen, das wäre ganz gut, wenn wir wieder hinkommen, aber ansonsten ja. Und die improvisieren das dann schon, aber so ein paar Sachen, dass du so ein paar Sachen im Kopf hast, was so, worum es grob geht, das ist schon mal nicht schlecht.
Das ist Kevin, der kommt aus Deutschland. Sprich ihn doch nochmal drauf an. Der hat eine gute Geschichte, wie er mal in diesem für die Post gearbeitet hat. Wahrscheinlich. Komm, ja, aber so ist es wahrscheinlich.
Ja, ja.
Genau so ist
ja.
es. Und das ist, ich finde es ja auch so schön, wenn man bei Baywatch Berlin zuhört, wenn Klaas dann erzählt, wie er auch mit Gästen umgeht, hat er ja auch mal zwischendurch erzählt, so einige, mit denen hat man eine gute Zeit, andere eben weniger, so wie ein Gast eben auch funktioniert, und da muss man eben auch seine Fragen, entweder rattert man die runter und hofft, dass da was Gutes rauskommt, oder man interessiert sich wirklich und hat dann eine gute Zeit. Das kannst du natürlich bei viermal die Woche auch nicht mit jedem Gast machen. Also das ist ja auch alleine schon Gästemanagement, viermal die Woche jemanden Interessantes dahinzusetzen, der einen Teil einer Sendung trägt, ist natürlich auch wahnsinnige Arbeit.
Ja, apropos Gäste, an dem Tag waren da, und da habe ich auch, weil ich ja auch so ungefähr weiß, wer sonst da zu Gast ist, und das sind natürlich immer bekannte Leute, aber jetzt auch nicht so Superstars. Aber an dem Tag war halt Liam Neeson da und Sheryl Crow. Und dann vor der Sendung oder während der Sendung, ich habe den ersten Teil der Sendung im Studio gesehen, so an der Seite stehend. Und habe natürlich, meine Hauptaufgabe war so zu tun, als wäre ich auch Autor der Sendung. Und habe so interessiert, aber routiniert. Ich habe versucht, möglichst routiniert zu gucken. Und haben so ein bisschen mein Ausweis so ein bisschen nach vorn, so, guck mal, so, damit den auch, wenn da Leute im Publikum sitzen, die sollen das schon auch sehen. Die sollen auch denken, guck mal hier, wer ist das denn? So, das war so meine Hauptaufgabe. Dann sind wir aber zurück in den, also wenn dann so Gästetalk ist und so, sind wir zurück in den Mix-Bereich quasi. Also da sind so die beiden Garderoben, die beiden Gästegarderoben, da ist noch so ein, ich will jetzt mal sagen, Mix-Zone, so, oder so Aufenthaltsbereich, kurz hinter der Bühne. Und da hat man noch Fernseher und bla bla, und da ist auch die ganze Entourage mit dabei. Und da war ich dann auch. Und da war auch Liam Neeson und Sheryl Crow und so. Und da saß ich ja so rum. So, und da kam ich mir sehr klein, aber auch sehr. Also es war ein verrückter Moment.
Traut man sich da auch dann an das Catering zu gehen?
Ich habe mir einen Kaffee geholt. Ich dachte mir, jetzt holst du mal einen Kaffee.
Stimmt, du bist ja Autor, du musst sehr viel Kaffee trinken, sehr viel rauchen wahrscheinlich auch. Und
ja, das sehen sie ja drin nicht so gern, habe ich festgestellt. Aber
hattest du dann deine Momente mit Sheryl Crow und Liam Neeson? Bist du da? Konntest du dich selber vorstellen?
Ich habe den fantastischen Gag gemacht. Neeson, das ist ja bei uns was ganz anderes. aber
Gottes Willen.
Nee, das hab ich schön unterlassen. Ich war da wirklich in der beobachtenden Rolle, habe versucht, also ich habe immer mit ein paar Leuten da gequatscht und so und habe dann immer quasi danach den Head-Autor gefragt, so, wer ist, was macht der? Also keine Ahnung, was der macht, aber er ist immer da, ist immer wichtig und so. Genau, und Sheryl Crow, die haben halt dann, gab's noch die Band, also ihre eigene Band, die hat dann noch irgendwie sich so warm gespielt. Dann gibt's aber auch noch die Studio-Band. Und mit denen habe ich so ein bisschen kurz gequatscht, die waren super nett. Ich wollte den Leuten aber, die machen ja da ihre Arbeit, ich wollte den Leuten auch nicht auf die Nerven gehen. So, ich weiß ja auch selber, und deswegen war ich besonders dankbar, dass der Alex, dieser Head-Autor, mich da so durchgeführt hat, weil ich weiß, und habe ich tatsächlich auch schon, wenn irgendwie Leute da sind, die so ein bisschen, die irgendwie mal Praktikanten sind und so, das ist alles cool und man ist auch immer froh, den Leuten das zeigen zu können. Aber für deinen normalen Arbeitstag ist es, muss man ehrlich sagen, anstrengend. Mhm. Anstrengender als sonst. Weil du da noch, also du machst ja nicht das, was du wirklich selber alleine machen würdest, ne? Und du hast immer noch so, zeigst noch mal so ein bisschen, hast immer so einen kleinen Performance-Drang. Und das aber neben deiner normalen Arbeit. Deswegen bin ich umso dankbar, dass sie es trotzdem gemacht haben. Und deswegen, ich wollte da auf gar keinen Fall irgendjemanden von irgendwas abhalten.
Aber das liegt ja auch, muss man ja auch sagen, so wie ich dich kenne, ist es ja auch ein Teil deiner Natur, da eher als beobachtend reinzugehen, als jetzt irgendwie, ja. Hallo, hier bin ich, und dich jedem wirklich aufzudrängen, das würde ja auch bei der Arbeit einfach stören, das ist ja dann einfach so. Also glaube ich, passt du da perfekt für so ein Internship, wenn ich das mal so sagen darf, weil du das natürlich dir alles erstmal anguckst, bevor du da handelst, sozusagen.
Ja, das ist, ich habe mein erstes Praktikum war nämlich in der Firma meines Vaters und da habe ich mit meinem Vater zusammengearbeitet und hat mein Vater gesagt, weißt du, was das Beschissenste ist, wenn man dumm im Weg rumsteht. Das nervt die Leute und tu immer so, als wärst du beschäftigt. So, und das habe ich mir gemerkt, das hilft mir tatsächlich, bis heute denke ich daran, egal, wenn man gerade nichts zu tun hat, ne, und das passiert auch im eigenen, also selbst wenn man jetzt was anderes macht, auch was macht, wofür man mehr brennt, aber dumm im Weg rumstehen sieht immer kacke aus.
Ja, ja,
so, das heißt, man läuft irgendwo mit rum oder steht zumindest so an den Rand und tut irgendwie, macht irgendwas so, ja. oder unterhält sich zumindest am Rand so leise mit irgendjemandem. Aber man ist nicht im Vordergrund und man will schon gar nicht auffallen, dass man jetzt irgendwie, man steht nicht darum, wo irgendwas gerade lang getragen wird oder so, weißt du? Das ist
ja
wichtig.
Ja, klar, aber es gibt ja Menschen, die haben aber das Gefühl nicht oder die wissen nicht, also kennt man ja auch, die stehen dann immer gerne im Weg rum und die beobachten auch ihre Umgebung nicht so genau. Wir kennen das alle, ja. Die Menschen am Flughafen, die nach der Rolltreppe einfach stehen bleiben. Da muss man dann schon ein bisschen drauf achten. Und ich glaube, so wie ich dich zumindest kenne, kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass du da auch sehr gut in dieser Garderobe und in dieser Mixzone einfach so hineingepasst hast.
Ja, also quasi in einem Raum sein und sich also in der Umgebung verschmelzen.
Ja,
in der Umgebung
genau.
Verschmelzen.
Ja,
das kann ich sehr gut.
Ja, schön. Und dann, ja.
Ich war die letzten drei Weihnachten zu Hause, es war gar nicht aufgefallen. Meine Mutter hat gefragt, wo ich bin. So.
Läuft dann da eine Uhr runter, dass man sagt, okay, jetzt haben wir noch, wie kann ich mir das vorstellen, in der Garderobe mit den Stars, war das so 45 Minuten, Stunde vor Sendung oder sowas?
Die waren in der Garderobe, also in dieser Mixer, und das war schon während der Sendung.
Okay.
Und Liam Neeson war der erste Gast und der ist tatsächlich auch schon während der Sendung wieder gegangen. Aber auch so hochprofessionell, mega freundlich mit allen, noch mit ein paar Leuten noch ein Foto gemacht, noch kurz gequatscht, noch ein paar Jokes gemacht und dann war der auch wieder weg. Ne?
Ja.
Man hat sich der gegenseitigen Hochachtung versichert. Danke, ciao, bis bald.
Hast du dann die Sendung von da aus beobachtet oder konntest du auch ins Publikum gehen?
Genau, ich war erst, stand ich neben dem Publikum und habe dann aber diesen Gästeteil oder den Musikteil habe ich dann im Backstage angeguckt.
Das heißt, auch mit diesem Ausweis konntest du dann so quasi hinter die Kulissen gehen. Ja, auch spannend.
Ja, ja.
So.
Ja, ja. Wobei ich nämlich eins im Verdacht habe, und zwar für ein Bit musste der mich betreuende Autor musste an das Regiepult gehen.
Ja.
Ne? Und in dem Moment stand aber ein anderer Autor neben mir. Ich glaube, da gab es eine kurze Nachricht so, hier, pass mal auf den Deutschen auf.
Wirklich?
Weißt du so? Ich glaube ja. Das habe ich nicht beobachtet. So, ich stand so, also, was soll ich machen? Soll ich vor die Kamera rennen und sagen, hallo, hier?
Ja, obwohl, klar, ich meine, man kennt dich nicht, wer weiß.
Ja, genau.
Vielleicht ist es doch ein Verrückter, den wir uns da eingefangen haben.
Ja, ja, absolut, absolut.
Sein Englisch war so gut in der Bewerbung.
Ja, und jetzt, und was ist das denn? Ja, tatsächlich war das war meine größte Sorge, das war das geringste Problem. Also natürlich haben die auch schnell gemerkt, das ist kein Native Speaker, aber konnte mich mit denen schon ganz gut über Sachen einfach unterhalten, die auch in der Branche irgendwie stattfinden oder was in Deutschland so stattfindet. Und wir haben auch über irgendwelche politischen Sachen gesprochen und so. Das war kein großes Problem. Aber ich glaube, in dem einen Moment haben sie gesagt so, naja, ganz allein lassen wir ihn aber nicht.
Ja, man weiß ja wirklich nicht, man hätte sich ja auch einen Verrückten einfangen können. Also wahrscheinlich gab es da schon irgendeinen Background-Check, dass die geguckt haben, was du machst und so weiter. Also du wirst schon.
Haben die auch gemacht.
Die haben die auch gemacht. Dich schon gegoogelt haben.
Ja, oder, also das. Da kam auch, wir haben auch über ein paar Sachen gesprochen, über die kann ich jetzt hier on air nicht reden.
Ja.
Aber da hat man auch gemerkt, die haben mich auf jeden Fall mehr als nur gegoogelt.
Ja, okay, so, alles klar. Ja, aber spannend, ne? Also wie funktioniert das so? Wie war so das Gefühl, während diese Sendung dort aufgezeichnet wurde und du dann merktest so, verdammt, das ist es dann gleich? So, das war mein Tag bei Seth Meyers?
Na, ich habe mit einem Kumpel geredet, ich weiß nicht, ob es kurz vorher oder kurz nachher war, aber an den musste ich in dem Moment denken, nämlich mit dem Kumpel habe ich angefangen beim Radio und dann, ich weiß noch, da waren wir so beide Praktikanten beim Radio und wir saßen in der Morgenkonferenz rum und haben uns da nicht getraut, ein eigenes Thema zum Thema, was gibt's gerade Neues in Dresden mitzubringen, ne? Habt ihr noch was aus der Region und so, und wir beide haben uns nicht getraut, da was zu sagen. Und das habe ich ihm. Wir haben immer so in den Tagen vorher so Jokes darüber gemacht, dass wir da uns schon in die Hosen geschissen haben, so am ersten Tag. Und jetzt sitze ich halt in der wirklich, also das ist ja, höher geht's ja in Sachen Late Night nicht mehr, als im Rockefeller Center in einer der großen Late Night Shows mit dabei zu sitzen. Und an den musste ich in dem Moment denken, weil ich dachte so, okay, krass, ich habe exakt dasselbe Gefühl, weil so, okay, ich hoffentlich mache ich keinen Schaden, aber es ist irgendwie geil, mit dabei zu sein. So.
Es wäre dann schön gewesen, wenn du dann da laut gesagt hättest, übrigens, ich hätte was Neues aus Dresden und aus der Region. Wollt ihr da nicht, da müsst ihr mal was drüber machen.
Ja, ich habe ja noch eine schöne Wetterumfrage. Ja.
Gott, oh Gott. Ja, okay, aber das ist lustig, weil es wahrscheinlich das gleiche Gefühl ist, was man dann Jahre vorher in einer Radiokonferenz hatte, dann auf dem höchsten Level der Late-Night-Show. Ist ja aber auch schön, dass man sowas nochmal fühlen kann, ne? Also, dass es das nochmal gibt.
Absolut. Absolut. Und das ist auch immer, und das kann ich wirklich nur allen Leuten empfehlen, die, also man muss nicht das machen, aber so generell, ich finde das immer super geil, obwohl es vorher so krass, man hat so krass Angst und man hat so Unsicherheit und so, aber es ist immer wieder geil, sich in Situationen reinzubringen, wo man keine Ahnung von hat, vor dem man sich so ein bisschen fürchtet. Also ich sträube mich natürlich selber immer davor, aber wenn man es dann macht, ist es das beste Gefühl, was es gibt auf der Welt.
Ja, und das Lustige ist ja, das Schöne ist, wir dokumentieren das ja jetzt, deine Erinnerungen. Das heißt, du kannst dir das später auch nochmal anhören, weil es ja ganz oft, wenn man so ganze Tage oder so einen wahnsinnigen Eindruck hat, dass das sich über Jahrzehnte verändert. Also wenn du deinen Enkelkindern das erzählst, warst du eine Woche, warst du mit Seth Meyers im Urlaub?
weil
die Geschichte ja immer größer wird. Aber dann.
Die wird immer größer. Als ich mal einen Tag eine Late-Night-Show in Amerika moderiert habe.
Ja. Das wärst fast der Nachfolger geworden. Das ist so diese Geschichte mit, wie viele Leute einem schon mal erzählt haben, dass sie fast Profifußballer geworden sind.
Hat man genau.
Ja. So ähnlich kann man das nehmen. Nee, ich freue mich da wirklich riesig drüber, weil das ist, als du es damals erzählt hast, habe ich das so für mich mir vorgestellt für gewisse Sachen, die ich toll finde und gucke seitdem auch immer anders auf Dinge, die mich begeistern und sage, kann ich mich da nicht auch mal bewerben, dass ich da mal eine Woche mitlaufe oder sonst was? Also bei mir sind es ganz schräge Geschichten. Ich verfolge so einen YouTube-Kanal in Utah, die schleppen liegen gebliebene Offroad-Fahrzeuge ab. Und das ist eine ganz nette Familie. Aber da habe ich wirklich dadurch, wenn ich das abends gucke, das entspannt mich wahnsinnig. Also es ist alles Umweltverpestung. Die haben alle große V8-Motoren und fahren da durch die Wüste in Utah und bergen sozusagen andere Fahrzeuge, Offroad-Fahrzeuge. Und ich gucke das manchmal, das beruhigt mich, warum auch immer. Und ich gucke das und denke dann an dich und deine Geschichte und sage, ich schreibe denen mal und frag mal, ob ich dann eine Woche mitfahren kann. So, ja. Weil gerade wenn man sowas hat, wenn man es nicht probiert, dann wird es auch nie passieren. So.
Ja, und vor allen Dingen, was kann passieren, dass sie Nein sagen oder sie nicht darauf antworten? Das ist das Schlimmste, was passieren kann.
Ja, ja, klar.
Gut, das ist nicht ganz das Schlimmste, was passieren kann. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du hinfährst und mit denen irgendwie mit denen rumfährst und deren Auto in den Graben fährst.
Genau,
das ist das
genau so, aber es ist halt, ist danach jetzt dann auch so eine gewisse Leere da, weil man so einen Haken gemacht hat hinter was? Oder musst du jetzt für dich den nächsten Kick suchen, so die nächste Erfahrung?
Nee, also Leere nicht, aber also erstmal ist es cool, das gemacht zu haben. Und jetzt habe ich es aber auch allen Leuten einmal erzählt. Mhm. Also jetzt ist die Sache für mich auch durch. Aber was daraus natürlich erwächst, ist auch der Anspruch, irgendwie irgendwas, zumindest mit diesem Spirit, den die da haben, weil du wirst keine tägliche Late Night in Deutschland so schnell wieder finden, aber irgendwas mit diesem Spirit, den die da haben und mit diesem Arbeitseifer zu finden, das ist schon irgendwie daraus erwachsen oder hat sich bestärkt dadurch. Und auch wie die Sachen angehen und wie die auch bei gewissen Jokes einfach kompromisslos sind, ne? Also die machen jetzt nicht, also da geht es jetzt nicht darum, den Joke kann man noch machen oder den Joke kann man nicht mehr machen. Soweit sind die, da sind die ja schon viel früher gewesen als wir. Und das ist auch richtig so. Aber trotzdem, einen Witz so zu delivern, dass er wirklich gut ist und an dem zu arbeiten und auszuwählen, was da wirklich so das Beste ist und sich da jeden Tag wieder hinzustellen und zu sagen, so, das ist das, was wir heute als Programm haben. Mal ein bisschen schlechter, mal ein bisschen besser. Aber wir haben jeden Tag alles irgendwie da reingesteckt. Und da sitzen echt kluge Leute dahinter und so. Das ist schon was mich noch mehr als dadurch fasziniert.
Ja, ich bin gespannt, was da bei dir als nächstes draus erwächst. Ich weiß nicht, ob du schon komplett wieder angekommen bist in Deutschland. Also rein schlaftechnisch muss ich sagen, ist es ja noch ein bisschen schief gelaufen heute.
Der Jetlag. Ich habe heute die ursprüngliche Aufzeichnung verschlafen.
Ich musste es ja einmal bringen. Das ist ja bei euch Weltreisenden, ist das so, wenn man New York, LA, da kommt man auch mal durcheinander mit dem Schlafrhythmus.
Ja, es ist so, es tut mir leid.
Ja, ich find's bin wirklich gespannt, wenn du bist jederzeit hier wirklich herzlich eingeladen. Ich fand die Geschichte so spannend und ich habe ja wirklich mitgefiebert und ich habe ja auch jede Woche zugehört da muss man sich nicht schämen, dem Podcast, den ich sehr empfehlen kann, der auch verlinkt ist. Und gleichzeitig gibt es ja auch ein neues Format, was du vor ein paar Wochen oder Monaten schon gestartet hast. Also vor ein paar Monaten hast du damit angefangen, an dem du arbeitest. Magst du da noch erzählen?
Genau, German Humor nennt sich das, also Humor auf Englisch geschrieben. Und das findet man auf Instagram, auf TikTok und auf YouTube. Und es ist ein kleines Format mit Freunden und Bekannten von mir, mit Ilkan, Nikolas und Amalie, mit der ich auch diesen Podcast zusammen mache. Und wir nehmen uns Schlagzeilen und hauen darauf Jokes raus. Und das ist eigentlich, in Deutschland ist dieses klassische Stand-up-Schlagzeilen-Ding nicht ganz so etabliert wie in Amerika. In Amerika macht ihr das ständig und so. Und wir probieren das einfach mal, wie das ist. Manchmal ist es besser, manchmal ist es schlechter. Und wenn ihr da reinguckt, würde mich das sehr freuen.
Ja, also mir gefällt es auf jeden Fall sehr gut und das kann man auf jeden Fall noch weiter ausbauen und größer machen. Also dementsprechend, wenn es euch gefällt, teilt das gerne. Der Micky Beisenherz der jungen Generation, würde ich jetzt mal sagen, weil der ist ja schon so alt, wie wir heute festgestellt haben.
Das möchte ich nicht, dass das hier so stehen bleibt.
Doch,
Micky,
doch.
Das habe ich nie gesagt.
Doch,
das habe ich nie gesagt.
Doch.
Das wird mir in den Mund gelegt.
Der ist uralt, der Mann. Der sieht nicht nur so aus, der ist uralt. Das Schlimme ist, ich habe heute festgestellt, ich habe mein Telefon nicht dabei, beziehungsweise ich telefoniere damit. Ich habe heute wieder eine Bildüberschrift gelesen und ich kann die teilweise nur noch mit der Stimme von Micky Beisenherz lesen. Das war irgendwie, das Inzestmonster hat Angst vor dem Gulaschmörder. So. Und so, dann hört man sofort die Stimme von Micky Beisenherz, der einem die Bild-Zeitungs-Überschriften vorliest. Das ist ganz, ganz schrecklich. Ja. Liebe Grüße an dieser Stelle. Kevin, du bist jederzeit herzlichst hier wieder eingeladen. Ich bin gespannt, was du als nächstes für ein Abenteuer erlebst. Denn
ja, ich bin jetzt aber nicht, ich bin jetzt, keine Sorge, ich bin jetzt nicht Team Wallraff, ne? Ich gehe jetzt nicht in jedes Unternehmen hier rein.
Ja, aber ich habe so ein bisschen Hoffnung, dass da die nächste Idee schon lauert. Manchmal weiß man ja nicht, wie die Ideen zu einem kommen. Ich habe noch in eigener Sache was mitgebracht, denn letzte Woche Freitag, vielleicht habt ihr es da draußen mitgekriegt, habe ich einen Film released, in dem ja, es so ein bisschen um Politisches geht, könnte man so sagen, dystopischer Film, zusammen mit Christian Suhr und Behzad Karimkhani. Du durftest ihn vorab gucken, jetzt am Tag der Aufzeichnung ist es noch 2 Tage hin. Ich verlinke den auch nochmal in den Shownotes, da habe ich die letzten 2,5 Monate dran gearbeitet.
Und da merkt man auch, wie viel Arbeit da drin steckt, also das sieht man. Und also ich kann es wirklich wärmstens nur empfehlen, also schaut da rein.
Ja, danke schön. Und Kevin, komm bitte jederzeit wieder her, lass uns, du bist immer gern gesehen. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst auch mal wieder live. Wer weiß, wir sind ja im Herbst wieder auf Tour, der alte Mann und ich. Da kommen demnächst die Termine wieder raus. Falls ihr draußen diesen Podcast bei der Arbeit hört, überlegt doch mal, was euch inspiriert und ob ihr nicht vielleicht mal ein Internship in irgendeiner anderen Stadt machen wollt und den Mut zusammenkriegt, damit ihr aus diesem Hamsterrad rauskommt. Falls ihr diesen Podcast im Auto hört, dann vielleicht seid ihr Uber-Fahrer in New York und ihr müsst einen Deutschen irgendwo hinbringen, es regnet, dann fahrt schnell. Der hat vielleicht den Termin seines Lebens. Falls ihr diesen Podcast beim Schlafen oder beim Einschlafen hört, dann werden euch die wunderbaren letzten Worte meines Gastes in den Schlaf bringen. Bitte.
Aufstehen!
Hast du das nicht letztes Mal schon gemacht?
Weiß ich nicht.
Vielen Dank, Kevin.
Ja, ich wiederhole auch mal einen Gag. Kann schon sein.
Und zum Abschluss noch Werbung in eigener Sache. Ich weiß nicht, ob ihr schon reingehört habt, aber ich habe noch einen neuen Podcast, der heißt Richard, wo erreiche ich dich? Den mache ich zusammen mit Ingmar Stadelmann und da fassen wir jede Woche die aktuelle Folge von dem Podcast Lanz und Precht zusammen. Also für alle, die Lanz und Precht schon mal gehört haben und nochmal eine Zusammenfassung oder vielleicht eine Einordnung haben wollen oder für alle, die Zeit vielleicht nicht haben, eine Stunde zuzuhören. Wir fassen das in 10 Minuten zusammen und das Ganze heißt Richard, wo erreiche ich dich?
Dieser Podcast ist eine Produktion der Ponywurst Productions.
Lecker!